Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Machen kommt von Tun. Dieser Podcast steht für echtes Leben statt Perfektion, für Bodenständigkeit statt Social Media Schein. Kein Jammern, sondern alltagstaugliche Lösungen. Warum täglich kochen oft meine Antwort ist und wie man gelassen bleibt im medialen Wahnsinn. Für Frauen vom Land und von der Kleinstadt, die beruflich und familiär Verantwortung tragen, ihren Alltag leben, ihren eigenen Weg gehen und trotzdem einen entspannten Alltag haben wollen. Ehrlich, humorvoll und mit beiden Füßen fest im Leben. Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge, die mir jetzt schon seit 14 Tagen unter den Nägeln brennt. Und zwar gibt es einen Dreiklang, ich nenne ihn immer den heiligen Dreiklang, der mir am Ende des Tages immer so alles in mir rebelliert. Und zwar ist es dieses, wenn so Menschen sich über Ernährung erhalten, vielleicht auch Rezepte posten und so weiter. Und dann kommt unten immer irgendwie im Abspann so, aber bitte bio, saisonal und regional. So, jetzt muss man gleich vorneweg schicken, bevor jetzt irgendeine Angst hat, dass ich auf irgendwas rumhaue. Ja, ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht, schon ein paar Tage länger, denn ich habe mit keinem dieser Themen ein Problem. Mir ist es auch wurscht, wenn dir wichtig ist, im Biosupermarkt einzukaufen, wenn du sagst, ich kaufe einfach nur Erdbeeren, wenn sie bei uns auf der. Das ist mir ehrlicherweise, du kennst mich mittlerweile. Ich finde alles gut, was du gut findest. Ich muss nicht alles machen, was du machst. Ja, so ist es ganz einfach. Mich regt dieser Dreiklang so auf, weil er erstens mal finde ich ihn tatsächlich ein bisschen belehrend, weil wir dieses Thema erst hatten. Und zweitens denke ich mir immer, wisst ihr wirklich, was das im Alltag bedeutet? Also, was würde das in letzter Konsequenz wirklich bedeuten, wenn wir das mal durchziehen? Ja? Und da geht es gar nicht so sehr um Bio. Das wird ein Teil natürlich meiner Erklärungen sein, warum ich sage, ja, ich finde das grundsätzlich gut. Man muss auch gleich vorneweg schicken, ich bin sowohl mit Biolandwirtinnen befreundet als auch mit konventionellen Landwirtinnen. Also du siehst, ich bin sehr entspannt auf dem Gebiet. Übrigens, die Menschen sind dann auch entspannt mit mir, ja. Man kann schon sehr dogmatisch sein auf dem. Völlig egal an der Stelle. Ich möchte nur auch mal ein bisschen darauf hinweisen, was es in letzter Konsequenz auch heißt, wenn wir das durchziehen wollen, ja. Und da reden wir jetzt vielleicht noch nicht einmal darüber, ob sich das dann noch jeder leisten kann. Aber weil das würde sich am Ende des Tages regeln, würde ich sagen, dafür ist Volkswirtschaft einfach da. Es heißt tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen auf diese Regionalität einsteifen und dann tatsächlich auch noch auf dieses Saisonal, weil es finde, da wären drei Wörter ganz schnell hintereinander losgetreten. Und ich denke mir immer, boah. Sowas würde ich mich ehrlicherweise nie trauen, in den Mund zu nehmen, im Sinne von, das ist mein Anspruch meines Arbeitens, ja, sondern ich kann immer einen davon ein bisschen nach oben heben oder sagen, da lege ich jetzt besonderen Wert drauf, dass eben das Fleisch hier von einem regionalen Landwirt kommt. Ich lege Wert drauf, dass ich nur deutsche Kartoffeln kaufe. Ja, das ist ja, weißt du, das sind Sachen, die tun uns auch am Ende des Tages nicht wirklich weh. Ja, weil ich sag immer, wir hauen viele dieser Phrasen einfach gerne raus und machen dann aber alles, wo es unbequem wäre, dann halt über so ein Hintertürchen. Ja, ich sag's einfach immer wieder so gern, eine Bio-Avocado ist nicht Bio. Ja, also ich habe am Wochenende und deshalb jetzt auch gleich noch schnell der Einschub. Herzlichen Dank an alle, die sich geduldet haben, dass der Podcast ein bisschen später kommt heute. Denn wir hatten am Wochenende Meet and Greet und Dinner Club Treffen und eigentlich dachte ich mir, oh, das ist ganz cool, dann machst du am Sonntag deinen Podcast. Nein, es ging nicht. Ich hatte nicht die richtige Energie dazu. Jetzt fängt die ja schon mit der Energie an. Na, Leute, es ist einfach so, wenn ich hier 30, 40, 50 Minuten was abliefern soll, wo du gerne zuhörst, dann sollte ich auch in einer, ja, wir machen das jetzt Energie sein und nicht in einem, boah, ich glaube, ich muss mich jetzt von der Couch hochschleppen. Und es war so. Ich kam von der Couch einfach nicht hoch. Ich habe dann beschlossen, mit meiner Familie schön Abend zu essen. Das war dann quasi das, für das noch Energie da war. Also das Abendessen zu kochen, die ein bisschen zu verwöhnen, auch miteinander Zeit zu verbringen. Ich war ja schließlich auch das halbe Wochenende nicht da. Das ist übrigens okay, wenn man als Mutter ein halbes Wochenende oder auch ein ganzes nicht da ist, aber man hat auch so ein persönliches Bedürfnis nach zu erfahren, was so los war. Also von dem her war das auch ganz schön, wieder gemeinsam Abend zu essen. Und du siehst, wer es mit Bild guckt, diesen Podcast neben mir heute passend zu meinem pinken Blüschen steht ein wunderschönes Gesteck, das die Mädels im Clubtreffen gezaubert haben. Zu diesem Meet and Greet und den Clubtreffen und dem Club überhaupt, da mache ich mal gesondert eine Folge. Da brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Abstand zu dem, was alles war. Aber nur damit du weißt, warum der Podcast sich ein bisschen verschoben hat. Also dieses, wie soll ich das sagen? Mir geht es nicht um Bio, mir geht es auch nicht um den Regionalaspekt und auch nicht um den, sondern ich möchte gerne heute dich auf eine Gedankenreise mitnehmen, was das denn am Ende des Tages wirklich für uns heißt und warum ich glaube, dass man immer eins davon relativ gut machen kann, aber dieses Hochheben, diese Potenz mal drei, ja. Boah, also seid mir nicht böse, meine Lieben, aber ich habe noch niemanden entdeckt, der das wirklich macht, ja, der das durchhält, der das schafft, weil es am Ende des Tages tatsächlich an der Bequemlichkeit scheitert, ja. Oder an dem Verwöhntsein oder an dem, was wir als normal empfinden. Oder es gab mal einen sehr tollen österreichischen Gastronomen, der gesagt hat, ja verdammter Mist, ich bin froh, dass es die EU gibt und dass ich im Februar meinen Gästen auch Tomaten aufschneiden kann. Das ist ungefähr genau das Thema, denn die Erwartungshaltung des Gastes ist halt einfach, dass er Dinge mit Tomaten gefühlt das ganze Jahr bestellen kann. Ja, nehmen wir einfach mal das Ketchup. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil das könnten wir sicher im Sommer für einen gewissen Vorrat vorproduzieren, wenn wir denn das haben wollten. Aber bei vielen anderen Dingen sind uns ja auch einfach die Hände gebunden. Ich möchte es mal so ein bisschen anfangen, weshalb ich diese einzelnen Bereiche, schauen wir uns die doch einfach mal an. Fangen wir mal an mit regional. Also wenn ich mich ausschließlich regional ernähren wollen würde, und zwar, was heißt denn jetzt halt ausschließlich und mit welcher Konsequenz? Denn wo fängt denn Regionalität an und wo hört sie auf? Bei 20 Kilometer, bei 50 darf ich als bayerisches Mädel in Bayern noch einkaufen, aber wenn Baden-Württemberg näher ist, da nicht. Und wie nah muss nah sein, damit ich eigentlich einen Teil dieses Bio-Gedankens, der kurzen Lieferketten, um Transportwege und damit Energie zu sparen, auch einzuhalten. Ja? Weil man darf nicht vergessen, diese Bio-Aspekte haben natürlich auch, es geht das eine nicht ohne das andere, aber du kannst natürlich regional produzieren, ohne ein Biobetrieb zu sein. Ja? Das wollen wir an der Stelle jetzt einfach mal, da wirst du mir unterstellen dürfen, dass ich heute vieles vermische, aber jetzt bleiben wir mal bei der Regionalität. Was ist denn regional? Also darf ich jetzt, wenn ich in Rosenheim wohne und Österreich näher ist wie Nürnberg, darf ich jetzt in Österreich noch einkaufen oder ist es dann schon Handel mit externem EU-Land? Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, im Schwarzwald wohne und dann vielleicht 400 Kilometer bis Spanien eigentlich dann schon rechnerisch vielleicht möglich wären, darf ich dann, hey, wisst ihr, also genau, wann ist regional regional und wann hört es wieder auf? Und was bedeutet es tatsächlich, wenn ich regional mich ausschließe? Wir machen immer dieses Schwarz-Weiß-Beispiel, weil damit du verstehst, warum diese Kombination bei mir immer alles aufstellt, ja? Wir haben hier in Bayern traditionell seit vielen Jahrzehnten, wir sind Jodmangelgebiet. Ja, warum? Weil wir keinen Seefisch haben. Punkt. Also Seefisch ist ab sofort in meiner Ernährung vorbei. Saibling, Forelle, Karpfen, alles gut. Ist auch alles wunderbar im Sinne von, ich esse Fisch und kein Fleisch. Aber das mit dem wertvollen Omega-3 und dem Jod und dem, was das alles so mitbringt, kannst ab sofort in deine Ernährung schauen, wie du das irgendwie hinkriegst. Eher weniger, sage ich dir einfach. Also, wir bleiben weiter im Jodmangel. Jetzt haben wir bei Salz, weil wir hier gerade dabei sind, bei Salz ein großes Glück, dass wir noch in Bayern Salzsalinen haben. Pfeffer ist ehrlicherweise dann schon etwas, was scheiße ist in der Ernährung, weil Pfeffer wächst hier nicht. Kennst du diesen Spruch, geh dahin, wo der Pfeffer wächst? Das ist dann, geh weit weg, damit ich dich nicht mehr sehe. Genau, also der Pfeffer wächst nicht hier. Ist es jetzt also grundsätzlich okay, beim regionalen Anspruch noch Gewürze aus fremden Ländern zu importieren? Kaffee, Tee, Orangen, Bananen, also alle diese Dinge, die wären unter Regionalität nie, nie erfüllbar sein. Aber wir haben ja Gott sei Dank den Dreiklang, da können wir ja dann das Bio-Schildchen ziehen. Ja, aber ehrlicherweise, biologisch, dynamisch heißt doch, dass die Transportwege kurz bleiben sollen. Also egal, ob die Banane jetzt biologisch produziert wurde, und da möchte ich einen sehr schönen Satz einer Frau zitieren, die ich am Wochenende im Clubtreffen hatte. Ich muss sozusagen diesen Originalwortlaut von ihr nochmal mir aufnehmen, weil es so geil in Schwäbisch ist. Aber übersetzt heißt, was weit weg ist, kann gut gelogen werden. Also weiß ich wirklich, was auf der Plantage abläuft? Weiß ich, wie die Lebensbedingungen der Menschen sind? Bin ich mir sicher, dass die eine gute medizinische Versorgung haben? Also das sind viele so Aspekte, wo ich mir denke, ist weit weg. Ich habe keine Ahnung, aber schön, wenn wir Bio draufkleben, ja? Regional ist es nicht mehr. So, regionaler Obstkonsum, um das wirklich mal ganz hardcore zu machen, heißt, wir haben jetzt eine geile Saison im Sommer. Johannisbeeren, Kirschen, es endet dann so in etwa in dieser Birnen, Pflaumen und dann kommt der Apfel. Da gibt es auch Apfelsorten, die sind jetzt dann schon im Juli, August reif, je nachdem, wo du wohnst in deinen Landstrichen. Und es gibt halt Landstriche, da wird sehr spät geerntet und dann gibt es halt einfach auch noch so klassische Winteräpfel, die man halt so möglichst spät überhaupt erst vom Baum tun will. Warum? Weil wir dann im eigenen Land, und zwar gilt es von Hamburg bis Bad Reichenhall, einfach keine Obstsaison in diesem Land haben. Das heißt, wir nehmen jetzt diesen Apfel vom Baum und den haben wir genau so lange, bis die Erdbeere kommt, weil meine Lieben, der Rhabarber, der vorher kommt, ist kein Obst, sondern ein Gemüse. Also du darfst es gerne als Obst betrachten, aber es ist biologisch eingeordnet ein Gemüse. So, also die Erdbeere ist das Erste. So, jetzt lass den Sommer so sein, wie er aktuell gerade ist. Lass vielleicht noch ein Hagel kommen und dann ist die Erdbeere einfach weg. Und dann gibt es halt einfach keine. Dann sind die nächsten die Johannisbeeren. Okay, das war's aber. Nachdem wir ja auf Regionalität stehen und diesen Hagelschauer halt alle hatten in der Region, also ist einfach nichts. Wenn du also jetzt deine ganzen Sommerfrüchte haben möchtest, also auch um deinen Joghurt, deinen Porridge und um ähnliche schöne Dinge mit Dingen aufzupimpen, die ein bisschen Geschmack ins Essen bringen, dann heißt es, dass du im Sommer konservieren musst, und zwar in Massen. Das hieße auch, dass derjenige konservieren muss, der jetzt vielleicht keinen Garten hat. Und weil ist es dann, und das ist jetzt eine interessante Frage, die ich mir immer stelle, also aufgrund der Definition, darf natürlich biologisch produziertes Gemüse gefrostet werden, ja? Und jetzt fängt aber etwas an, wo ich mir immer denke, wenn der biologische Grundsatz ist, weil wir das ja immer wollen, wir wollen das ja immer in diesem Dreiklang, ja? Dass wir ressourcenschonend arbeiten, dann frage ich mich tatsächlich, ob Kühlhäuser, Massen von Tiefkühltruhen und ähnliche Geräte, um uns quasi das Einmachen von Obst und Gemüse zu ersparen, sondern es in einer wunderbaren, qualitativ hohen Frische zu haben, wo wir dann auch genau das draus kochen und backen können, nach was uns ist. Ist es dann eigentlich noch in diesem Kontext korrekt? Denn, kurzer Spoiler, die vier größten Energiefresser in deinem Haushalt sind die Gefriereinheiten, dein Kühlschrank, dein Trockner und solltest du mit Heizung heizen. Also wenn du mit Strom heizt, Wärmepumpe etc. pp. Ja. So, der Strom muss irgendwo her. Wir wollen keine Windkraftanlagen. Wir wollen auch diese scheiß Stromautobahn nicht. Übrigens, diese Stromautobahn geht 200 Meter neben unserem Haus jetzt vorbei. Ich bin total happy. Total happy. Ja, natürlich. Was soll man machen? Da hast du quasi ehrlicherweise Wurscht und da plären wir immer, dass wir in Deutschland ja mal über alle hinweggehen können. Ja, da wirst dann über dich hinweggegangen. Ja, aber alles zur Energieerhaltung. Einfach mal nur so, wie nah dann manche Themen dann doch einfach so am Land sind, gell? Und das ist dann ja alles immer easy und cool und dann haben wir alle Angst, dass wir frieren im Winter, weil wir zu wenig Strom oder Gas haben oder wie auch immer, ja. Auch Gas ist etwas, was unser Land ehrlicherweise nicht hat. Und das Holz, das wir selber haben, das reicht nicht, um alles in Hackschnitzel zu machen. Und so, meine Lieben, also da könnten wir jetzt eine komplette Energiediskussion noch machen. Das sparen wir uns heute, weil ich da einfach mir zu wenig Gedanken drüber mache und an der Stelle einfach akzeptiere, dass gewisse Dinge so laufen, wie ich sie nicht toll finde. Ja? So, jetzt sind wir bei unserem Dreiklang zurück. Also wenn ich diesen Anspruch habe, dass ich mich regional ernähren will, dann muss ich das, was regional produziert wurde, für die Zeiten konservieren, in denen ich quasi nichts habe, weil einfach in unserem Land einfach 6 Monate nichts wächst oder fast nichts. Jetzt sind wir ehrlich, wenn jetzt jemand ein gutes Gewächshaus mit einer guten Kreislaufwirtschaft, als was auch immer, ja, also das könnte man jetzt tatsächlich vielleicht als akzeptabel. Auch ist dann der Folientunnel, unter dem der erste Salat schon wächst, damit das Mikroklima ein bisschen besser wird, ist es dann schon wieder, weil da eine Folie drin. Wisst ihr was? Ihr seht, man kann sehr spitzfindig und sehr kleinteilig werden, aber jetzt bleiben wir einfach nur dabei. Wir gehen davon aus, so, jetzt will ich das alles einfrieren. Und ich weiß, dass Frauen, die einen riesigen Garten haben, die sagen mir auch immer so, na ja, aber so zwei, drei Tiefkühltruhen haben wir schon im Keller. Mädels, die Tiefkühltruhen, Poizes, das ist wahnsinnig okay für mich, ja? Aber das gab es früher nicht. Und aus dem Grundgedanken der ressourcenschonend ist die Tiefkühltruhe jetzt nicht. Braucht einfach viel Strom. So, was weniger Strom gebraucht hätte, eventuell, müsste man jetzt hier eine kurze Physikrechnung aufstellen, ist, wenn ich die Sachen halt einfriere, trockne oder ähnliches. Ja, getrocknet hat man früher nicht im Dörrautomaten mit Strom, sondern man hat es halt in die Sonne gelegt. So, jetzt ist aber die Frage, habe ich so viele Sonnentage noch in diesem Land, dass ich überhaupt eine Apfelscheibe so weit trocken bekomme? Wir haben ja auch keine Kachelöfen mehr, weil die machen so viel Abgas, Feinstaub. Darf ich auch nicht mehr, dass ich quasi eine gewisse Grundwärme irgendwie zusammenbringe und mit deiner Wärmepumpenleistung willst du nicht so hoch dein Haus aufheizen, dass du dann da drin was trocknen kannst. Also du siehst ein bisschen, die Katz beißt sich in den Schwanz. So, jetzt haben wir das alles. Und was hieße denn das, wenn ich es nicht einfrieren kann? Dann ist das genau die Situation, die wir immer noch 1960 hatten, ja? 1960 hieß immer noch, alles Sommergemüse konservieren. Und zwar nicht in Gefriertruhen, weil die gab es da nicht im großen Stil, ja, sondern das hieß einmachen. Und einmachen heißt einfach, dass sämtliches Obst einfach immer süß ist, weil du musst den Zucker hineinpacken, damit es einfach hält über den Winter. Und du musst Gemüse immer mit Essig einlegen oder sehr salzig, weil Zucker, Salz und Essig sind halt einfach die ganz klassischen Konservierungsmittel, die die Oma schon hatte. Die hatten die. Jetzt, wenn ich sage im Mittelalter schon, aber 1800 waren das die gleichen, ja? Und dann musst du das alles tun. Dann musst du dich stundenlang in die Küche stellen oder aber du akzeptierst eine gewisse industrielle Herstellung. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, denn wenn du jetzt in München, der Innenstadt lebst und entsprechend dir da deinen Vorrat, du hast ja schon gar nicht den Platz in deiner Einzimmerwohnung, um das ganze Zeug zu stapeln. Das ist die Frage. Also akzeptieren wir eine regionale industrielle Produktion, um quasi auch den Menschen in Großstädten dann zu ermöglichen, sich einen gewissen Vorrat immer wieder bei dem kleinen Nahversorgungsmenschen dann oder am Wochenmarkt zu besorgen, ja? Also mal abgesehen davon, dass wir das ja dann alles in Glas einlegen, weil wir ja kein Plastik wollen. Und Glas sowohl im Volumen als auch in der Schwere mehr Transportkosten verursacht. Ob jetzt die industrielle Herstellung von Glasbehältnissen oder Plastikfolie mehr Energie verwendet, okay, wäre auch wieder ein eigenes Thema. So, du weißt, wo ich hin will. Also irgendwie beißt sich die Katz doch immer irgendwie ein bisschen in den Schwanz bei diesen Themen. Und das ist halt an der Stelle halt einfach auch schön, weil wir einfach immer von uns selber ausgehen und denken, ja, heute, wenn ich da irgendwo hingehe und das kaufe, da ist ja immer genügend da. Ich habe ja nie das Gefühl, dass ich am Wochenmarkt keine Karotten mehr kriege oder und das baut ja, es wird ja für alle reichen. So, jetzt schauen wir uns das doch mal an, wie das denn tatsächlich heißt. Wir sind nur in wenigen Lebensmittelbereichen in diesem Land autark. Das ist Fleisch, ja, da kann man uns vorwerfen, dass wir zu viel haben. Wir haben zu viele Kartoffeln, das habt ihr im letzten Jahr alle gemerkt. Milch, Zucker und Getreide. Das sind die Grundnahrungsmittel, Gott sei Dank, in denen wir uns im Land Deutschland selber über Wasser halten können. Das ist jetzt gesprochen aufgrund sowohl konventioneller Produktion als auch Bioproduktion. Also in diesen Bereichen, so irgendwie werden wir schon überleben. Also Schweinsbraten mit Kartoffel oder Semmelknödel funktioniert weiter. Beim Sauerkraut, ob das das ganze Jahr für alle reicht, als eins der wenigen Wintergemüse, also was ja kein Wintergemüse ist, aber es ist halt ein konserviertes Wintergemüse, das eine extrem lange Haltbarkeit hat und früher schon den Vitamin-C-Mangel ausgeglichen hat und dann auch ausgleichen muss, weil Orange und Zitrone sind ja nicht mehr, wir wollen es ja regional halten. So, also jetzt haben wir Glück und das wird reichen, aber das Sauerkraut, meine Lieben, wird nicht reichen, denn bei Obst und Gemüse schaffen wir, glaube ich, also ungefähr so 40%, glaube ich, bei Gemüse und 17% bei Obst können wir uns selber versorgen. Merkst du, was da fehlt? So, und dann wirst du natürlich feststellen, dass am Wochenmarkt auch die Karotte knapp wird, weil wenn ich die Karotte nur noch mal am Wochenmarkt bekomme, weil nicht nur noch die regionalen Händler anbauen, jetzt kann man natürlich sagen, würde das so sein, dann würden vielleicht wieder mehr Menschen Obst und Gemüse anbauen. Ja, da müssten aber auch mehr Menschen bereit sein, Obst und Gemüse zu ernten und in den Bereichen zu arbeiten. Das sind wir ja heute schon nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Betriebe, auch Familienbetriebe, tatsächlich mehr tun würden, wenn sie Menschen finden würden, die sich bereit sind, die Hände dreckig zu machen, den ganzen Tag mit gebückter Haltung durch ein Feld zu kriechen und das Unkraut wohlgemerkt mit der Harke rauszukreien, weil wir wollen ja keinen Pestizideinsatz, dass das Unkraut verreckt und das Ding, sondern wir wollen ja hier biologische Landwirtschaft. So. Und wenn du über diese Dinge mal nur 5 Minuten nachdenkst, dann ist dieser Satz dahingesagt, aber bitte bioregional, also da könnte ich kotzen. Ich sag's euch einfach, wie es am Strahl, weil es in konsequent zu Ende gedacht einfach nur Verzicht, Verzicht, Verzicht und am Ende des Tages Armut und Hunger bedeutet. Und das will doch niemand. Das will auch nicht derjenige, der diese drei Wörter dahin schreibt. Aber das hieße es am Ende des Tages. Weil wenn ich eine starke Regionalität und se also wenn ich eine starke Regionalität haben will, dann ist Import einfach bäh. Dann will ich keine importierten Bananen, Zitronen, ich will keinen Kaffee, ich will keinen Tee, ich will keine Gewürze, ich will, also wenn ich das in letzter Konsequenz meine, dann will ich das ja alles nicht, oder? Oder will ich dann tatsächlich nur Sachen importieren, die wir im eigenen Land nicht selber produzieren könnten? Das wäre jetzt bei der Tomatenfrage tatsächlich spannend, ob wir so viele Tomaten in dem Land produzieren könnten, wie wir aus Italien und China und wo sie überall sind, importieren, um unseren eigenen Tomaten. Also ich möchte nur sagen, Tomaten ist ein wichtiges Gut in diesem Land, hast du ja bei Corona gesehen. Also viele Menschen kaufen regelmäßig Tomaten, aber aus unserem eigenen Land kommt die Tomate nicht und das dem Markt bedienen könnten wir auch nicht. So, also ist jetzt quasi der Import immer dann okay, wenn ich es im eigenen Land nicht kann? Das wäre konsequent. Also wenn ich sage, Kaffee und Tee können wir halt hier nicht produzieren in Deutschland, dann darf ich das importieren. Dann darf ich das aber vielleicht halt auch nur in gewissen Mengen importieren. Würde ich das alles in Bio importieren würden, dann würden uns auch diese Länder wahrscheinlich den Mittelfinger zeigen, weil die sagen, wie sollen wir den Weltmarkt bedienen? Ja, also ich meine, nicht nur wir in Deutschland wollen Kaffee, sondern alle wollen Kaffee und die Kaffeebohnen kommen halt nur aus so gewissen Bereichen in diesen Weltkugel. So. Und man kann halt auch nicht beliebig überall gewisse Sachen anbauen, sondern es gibt schon einfach Landstriche, in denen es halt einfach nicht klappt. Auch so ein schönes Beispiel finde ich Hülsenfrüchte, denn Linsen und so weiter ließen sich hier nur relativ gut erbauen. Die Kichererbse zum Beispiel, so ein geliebtes, gehyptes, neues, halbprotein pflanzliches Produkt, ist halt tatsächlich so, dass wir da schlichtweg die Erbsen zählen müssten und hier keinen Großverbrauch mehr haben, denn die wächst nur in ganz speziellen Regionen Deutschlands, also tatsächlich so im Nordosten, da sind die Böden in Bayern forget it. Da kriegst du nicht diese Menge raus, dass sich der Anbau überhaupt rentiert. Das heißt immer nicht, dass man es nicht grundsätzlich anbauen könnte, aber auch ein Landwirt, auch ein Biolandwirt braucht einen gewissen Ertrag pro Quadratmeter und wenn er den nicht rauskriegt, dann lässt er es einfach. Jetzt sind wir bei einem weiteren Konstrukt, wo ich jetzt sagen würde, jetzt haben wir diese Regionalität. Die Saisonalität ist dann tatsächlich, wie soll ich das sagen, das trifft ja eh nur Obst und Gemüse. Da kannst du, ja, da würde ich jetzt sagen, eine gewisse Saisonalität walten zu lassen, das ganze Jahr über, weil es eben nur für Obst und Gemüse gilt. Ich glaube, das könnte man durchwegs hinbringen. Ja, ich meine, du könntest ja Tausenden von Beeren und Obst auch einfach zur Konfitüre verarbeiten. Dann kannst du in dein Porridge, in dein Haferschleimbrei und sonst was halt einfach ein bisschen Konfitüre rühren, die du dann aber auch nicht mit Dattelsirup oder ähnlichem gesüßt hast, sondern einfach mit heimischem Zucker und Gelierzucker, weil du musst ja den regionalen Aspekt erfüllen und die Dattel erfüllt es halt eh nicht. Ja? Merk dir auch, dass gewisse Ernährungskonzepte überhaupt nicht funktionieren würden aus dieser Sicht regional und saisonal. Finde ich übrigens auch brutal spannend, warum das immer hinten runterfällt. Also, und ich denke mir, es gibt im Ayurveda einen Grundsatz und der heißt, konsumiere das, wo du groß geworden bist. Also konsumiere das aus deinem Kulturkreis. Und der Kulturkreis in Bayern sagt nicht Dattel. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. Trotzdem ist es okay für mich, wenn du die Dattel, aber dann nimm bitte diese drei Wörter mit bioregional und saisonal nicht so schnell und so oft in den Mund, weil das erfüllt deine Ernährung an der Stelle einfach nicht mehr. Ja? Die Dattel kann trotzdem saisonal geerntet werden. Du kannst sie in Bioqualität kaufen, dann scheißt halt auf die Regionalität. Also Ich sage ja immer eins davon oder zwei in Kombination, das ist relativ häufig machbar. Aber dieser Dreiklang ist einfach beschissen. Und wer sich mit diesem Dreiklang schmückt, aus meiner Sicht, der lebt in einer schönen, heilen Welt oder macht halt irgendwas, was medial sich gut verkauft, aber ist ganz, ganz weit weg von der Realität. Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir in diesem Land nur von gewissen Lebensmitteln autark sind. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz, sage ich mal so kurz vor dem Weltkrieg zurück. Wisst ihr, was früher auf Kartoffelfeldern üblich war, wenn die Schädlingsbefall hatten? Also in den Kriegsjahren war die größte Befürchtung, weil eben Pestizide und Einsatz und so weiter nicht vorhanden waren, weil die quasi in die Kriegsindustrie alle gingen und die nichts hatten. Und eine der größten Katastrophen war dieser Kartoffelkäfer. Denn wenn der drin war, war die Ernte kaputt. Das heißt, was haben die gemacht? Die haben die Schulklassen genommen und haben die durch diese Felder gejagt und haben diese Kartoffelkäfer glauben lassen. Da möchte ich aber mal bitte die bayerischen Elternbeiräte den Aufschrei hören, wenn wir heute unsere Kinder aus der Schule rausnehmen, weil wir haben ja eh schon so viele Schulstunden, die ausfallen und jetzt schicken wir sie auch nur 14 Tage einfach aufs Feld. Ja, okay, damit wir im Winter nicht verhungern, meine Lieben. Aber weißt du, gewisse Dinge sind einfach toll, dass wir die nicht mehr haben. Das wäre aber, wenn wir 100% biologisch produzieren, die Konsequenz, dass wir alle ran müssteten. Denn biologische Landwirtschaft heißt einfach unheimlich viel Handarbeit. Das ist das, warum sich auch viele Maschinen und auch Spritz, Dünge und Endziele mitentwickelt haben. Das hat auch einen Teil mit Ernährungssicherheit zu tun. Und du darfst an der Stelle ganz grandios anderer Meinung sein wie ich. Und ich finde einen falschen Einsatz sowohl von Düngung und Pestiziden und so weiter auch nicht toll. Aber es hat schon über die Jahrhunderte dazu geführt, dass wir schädlingsresistente Sorten haben, dass wir saubere Ernten einfahren, dass wir keine Hungersnöte haben, dass wir Erträge haben. Weil heute ist es nämlich so, dass Biolandwirte, und ich habe erst einen ganz aktuellen Fall im Freundeskreis, die haben einfach ihren ganzen Raps untergeackert. Die produzieren einfach nächstes Jahr kein Rapsöl. Punkt. Jetzt stell dir mal vor, wir machen allen Bio-Raps in Raps und wir müssen ja von dem Raps auch ein bisschen die Tierchen füttern, die wir brauchen. Okay, jetzt hängen wir hier. Also ich hoffe, ihr seid alle wieder da. Also Raps hat ja verschiedene Aufgaben, ja. Also Öl kann Treibstoff sein, ist aber auch vielleicht Tierfutter, ist vielleicht auch einfach wichtig für die Bodenfolge, denn Fruchtfolgen sind ganz, ganz wichtig in der Biolandwirtschaft. Diese Monokulturen sind verdammt, ist klar. Für die brauchst du das. Das heißt aber, dass wenn in dem Jahr diese Fruchtfolge halt verreckt, und zwar großflächig, dann gibt es halt vielleicht einfach sowas wie Rapsölmangel. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir das mit Beginn des Ukraine-Kriegs hatten und alle lange Gesichter gemacht haben, weil es kein 89 Cent Plastikflaschen Rapsöl mehr bekommen haben. Meinst du, wie du da in der Schlange stehen wirst, um einen Liter für 35 Euro zu kaufen, weil wir quasi volkswirtschaftlich gesehen Mangel und Knappheit haben, weil wir es nicht ausgeglichen haben durch Importe, weil wir rein biologisch aus dem eigenen Land, weil regional und saisonal produzieren wollen? Lasst euch das doch bitte einfach mal auf der Zunge zergehen, was es heißt. Biologische Landwirtschaft heißt, dass Ernten ausfallen, weil ich nicht mehr spritzen darf, weil ich nicht mehr ins Feld darf, weil ich keine Düngegabe an der Stelle mehr geben darf, weil es verboten ist. Das heißt aber am Ende des Tages, ich ackere entweder unter oder das, was ich produziert habe, wird Tierfutter, weil in die Nahrungsmittelindustrie darf es nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wenn unsere eigene hundertprozentige Bio-Ernte streckenweise verreckt, also sagen wir mal einfach ganz Bayern hat halt scheiß Ernte auf irgendeinem Gebiet, ist es dann noch regional, wenn mir der Bauer aus Brandenburg aushilft, weil der hatte vielleicht einen geilen Sommer und ein bisschen eine Überproduktion und kann nur 10 Tonnen abgeben? Oder ist es dann schon charmant, dass wir nimmer regional bleiben, sondern uns halt dann von da holen, die halt grundsätzlich einfach. Und ist es uns dann nur wichtig, dass Bio ist, oder wollen wir einfach nicht verhungern im Winter? Ich finde das tatsächlich total spannend, weil die Ansätze, dieses grundsätzlich, ich kümmere mich darum, dass der Boden aktiv bleibt, dass ich wenig Einsatz habe, das ist alles okay, meine Lieben, das ist Das ist das goldene Land. Das ist aber auch ein Zustand, den es, ich sage jetzt mal, 1800 und 1900 gab. Und da sind einfach Menschen verhungert am laufenden Band, weil es halt einfach nicht genug zum Essen gab. Und bei uns wird schon gemeckert, wenn irgendwas mal ein bisschen weniger ist oder nicht bis um 17 Uhr im Regal liegt oder die Bäckerei nicht bis um 18 Uhr voll bestückt sind. Dann wird gejammert, da haben wir aber heute aber nicht das mehr da, ja? Wo ich mir denke, hey, sei froh, dass du immer noch 5 Laib Brot und 10 Semmeln kaufen kannst und überhaupt keinen Hunger kennst. Das sind so Sachen, wo ich immer mit diesem Dreiklang an meine Grenzen komme. Jeder für sich selber, nochmal wiederhole mich, ist perfekt. Und es ist auch nicht so, dass ich gegen etwas von dem bin, das möchte ich auch immer wieder dazu sagen, sondern ich bin gegen diese Unbedarfte, ich schmeiße diese drei Wörter einfach als Dogma der heutigen Zeit in die Diskussion oder unter ein Rezept oder was auch immer, wo ich mir immer denke, ja, wie oft kochst du denn? Weil das ist nämlich auch so eine schöne Geschichte. Ich koche zwischen 10 und 14 Mal in der Woche. Also das heißt fast jeden Tag 2 Mal. Ich ernähre zwischen 3 und 5 Personen, also abends immer 5 und mittags, je nachdem, wie halt die Konstellation ist. Und es ist jetzt leicht im Sommer zu sagen, ich nehme nur saisonales Gemüse. Und dieses saisonale Gemüse ist dann in der Regel auch eher regional, ja, weil ich kann relativ günstig am Wochenmarkt einkaufen, also auch jemand mit kleinem Geldbeutel kann da ein bisschen kräftiger zuschlagen. Auch Obst und Gemüse im Supermarkt, das ist ja durchaus, jetzt ob Supermarkt hin oder her, es ist ja in Bayern produziert. Also ich sage immer, würdest du halt in Franken wohnen und daneben dir wäre der Gemüsebetrieb, dann wäre es halt wahrscheinlich direkt regional und ist es jetzt halt, weil das Ding jetzt halt über die Autobahn kommt, du weißt, wie wann ist regional nicht mehr regional, da kann man ja stundenlang wahrscheinlich diskutieren. Aber wenn ich jetzt sage, ich musste es nicht aus dem Ausland über die Grenzen und 8 und 10 Stunden, sondern halt mit 2 Stunden oder 3 Stunden Anfahrt ist es bei mir oder was auch immer, da kann ich mich relativ günstig ernähren. Im Winter geht das nämlich genauso, meine Lieben. Winter wird zwar immer als der, oh, jetzt haben wir Winter, was esse ich jetzt noch? Aber der Winter ist gemüsetechnisch immer noch saugeil. Erstens mal gibt es tatsächlich Gemüsesorten, die relativ, ich sage jetzt mal noch relativ üblich sind, die man lange in den Winter hinein ernten kann, die man auch mit ein bisschen Schutz und so weiter. Das Wintergemüse ist ja bekannt dafür, dass ich es auch relativ gut konservieren kann im Sinne von lagern. Also wenn du einen dunklen, kühlen Keller hast, da fängt es übrigens im modernen Haus schon an, da hat niemand mehr einen dunklen, kühlen Keller, ja, also dunkel vielleicht schon, wenn du das Licht ausmachst, aber kühl nicht, ja, weil kühl hieße ja so zwischen 5 und 6 Grad. Sei mir nicht böse, das hat heute kein Keller mehr von einem modernen Haus, ja, so viel Styropor hast du schon im Keller, dass du nicht über 10 Grad runterfällst, ja, dann hat keiner mehr Erdkeller, die wichtig wären für ein korrektes Raumklima, denn es hilft dir nicht nur kühl, sondern du brauchst auch Feuchtigkeit und zwar nicht im Sinne von stehendem Wasser, sondern von zirkulierender Feuchtigkeit. Also zu trockene Räume werden dein Gemüse auch nicht lagern. Jetzt haben wir aber Glück, dass wir das noch lange auf eigenen Feldern stehen lassen können. Ich bin immer wieder, der Lauch ist für mich, ich sage immer, der Zinnsoldat des Gartens. Denn der steht den ganzen Winter, der kann einfrieren, der taut wieder auf, du schneidest ihn stückelweise ab, er kommt wieder ein bisschen hoch. Also, und Lauch mögen jetzt ja auch durchaus noch Menschen, ja? Also, es ist jetzt ja schon so, es gibt ja Gemüsesorten, da könnte man sich jetzt streiten, ob man die so regelmäßig alle toll finden würden, ja? Schwarzwurzeln. Auch rote Beete ist nicht jedermanns Sache, ja? Ist aber ein tolles Wintergemüse und es ist vor allem halt etwas, was sich brutal gut hält, lagern lässt und auch lange wächst, ja? Das, was wir halt gern so in der schnellen Küche verarbeiten, das ist halt leider alles weg. Ja, also das ganze Wintergemüse, natürlich gibt es da einige Sachen, die man auch roh und so weiter essen könnte, aber ich sage immer, das ist dann schon, jetzt mache ich ein krasses Beispiel, das ist dann schon auch ein bisschen so Neandertaler-Style, ja? Also wir kochen und gar nichts mehr, sondern wir kauen auf der rohen Karotte drumherum. Rohe Karotte ist jetzt ein blödes Beispiel, aber du könntest ja viele dieser Dinge, aber roher Selleriesalat, ja, also. Das isst du schon mal, aber ob du das jetzt seit 27 Wochen essen willst oder deine Kinder, im Speziellen ganz, ich kann ja nur von meinen Kindern sprechen, meine Kinder würden die Karotte essen. Die Karotte. Die Karotte wäre das einzige Wintergemüse, das meine Kinder essen würden. Ja, da stirbt man jetzt nicht direkt runter, aber abwechslungsreiche ist 30 Gemüsesorten in der Woche. Ernährung ist dann übrigens auch nichts mehr. Solche ganzen Ernährungsmodelle sind übrigens Schall und Rauch. Weil wie willst du denn im Winter, wenn du regional und saisonal bist, überhaupt auf 30 Gemüsesorten kommen? Weil nämlich diese Trockenfrüchte, also so wie Aprikosen, scheiden ja aus, weil die sind nicht mehr regional. Saaten, Nüsse etc. Vielleicht hattest du Glück und das eine oder andere war regional verfügbar. Weil den Walnussbaum, wie gesagt, den will ja auch keiner mehr im Garten, weil der ja ist ja groß, macht viel Dreck, viel Laub, viel Arbeit und hast du schon mal Nüsse geknackt und die gelagert und getrocknet. Also ja, das ist eine scheiß Arbeit, ehrlicherweise, ja. Denkt immer drüber nach, wenn du so eine Packung Nüsse aufreißt, sei dankbar, dass du eine Packung Nüsse aufreißen darfst. Ja? Das ist eins der größten Geschenke, die wir in diesem ganzen Lebensmittelaustausch, Schlag mich tot Prozess haben, ja. Und da kommen ganz, ganz viele andere Dinge dazu, die so einen grandiosen Mehrwert haben. Das ist da, ich sage jetzt mal nicht nur Regionalität und Saisonalität, sondern irgendeiner mal beschlossen hat, das im großen Stil irgendwo außerhalb unseres Landes zu machen. Und ich möchte sagen, dass wir hier tolle Nussproduzenten haben. Aber 100 Gramm Bio-Wal- oder Haselnüsse wirst du nicht mehr so locker regelmäßig in deine Ernährung einbauen. Sage ich dir auch ganz einfach. Also außer du verzichtest dann auf deinen Jahresurlaub oder halt auf andere liebgewonnene Dinge, weil halt deine Ernährung dann einfach einen größeren Teil deines verfügbaren Einkommens brauchen wird. Ja? Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe den Faden verloren. So schaut's aus. Wenn wir. Ja, genau, bei diesem Wintergemüse. Wintergemüse ist ja saugeil, ja? Wir verhungern übrigens im Frühjahr. Also, wir verhungern nicht im Winter. Winter ist total genial. Winter ist abwechslungsreich. Ich habe in diesem Winter es wieder ausprobiert, den Anteil der Sachen noch weiter nach oben zu fahren. Auch viele Sachen ausprobiert, wo ich mir gedacht habe, na, Kinder, vielleicht mal so ein bisschen oder so, ja. Aber ehrlicherweise, wenn ich als Mama möchte, dass meine Kinder im Winter weiterhin auch einen höheren Gemüsekonsum haben, dann nutze ich entweder dann Tiefkühlgemüse, das halt dann nach dem Gemüse schmeckt, das ist, oder ich kaufe nicht das Tiefkühlgemüse, das vielleicht saisonal in der Region eingefroren wird, sondern kaufe frisches Gemüse, weil ich sag's dir ganz ehrlich, frisches Gemüse ist geiles Gemüse. Und das heißt nicht, dass es Gerichte gibt, für die ein Tiefkühlgemüse nicht genial ist, aber wenn du schön gekochtes Buttergemüse als Beilage haben möchtest und du das auch möchtest, dass das alle essen, ja, dann kommst eigentlich über frisch nicht hinweg. So, und frisch geht halt im Winter gewisse Sachen einfach nicht, die aber meine Kinder toll finden. Was ist jetzt verwerflicher, dass es nicht regional ist oder dass ich meine Kinder versuche, mit einem möglichst hohen Anteil an Gemüse zu ernähren, damit ihr Mikroorganismus, 30 verschiedene Gemüsesorten in der Woche, damit du eine gesunde Darmflora hast, damit du quasi erst gar nicht krank wirst, weil das mein Ansinnen ist. Was ist jetzt besser? Am LKW Dampf verrecken oder weil du innerlich schon erkrankt bist? Lassen wir es einfach mal so stehen. So, wir verrecken im Frühling übrigens, weil wir haben im Frühling nichts. Also wir haben, nachdem das Wintergemüse aufgebraucht wurde, und vielleicht würden wir dann mehr Wintergemüse anbauen, mehr konsumieren oder mehr Kühlhäuser, mehr Tiefkühltruhen etc. bitte. Also das erste Gemüse, das in diesem Land wieder wächst, sind so leichte Sachen wie Girsch, Kräuter, Spinat. Dann kommt der Rhabarber. Wenn du ein Frühbeet hast, hast du Kohlrabi, Radieschen und Kopfsalat. Von Radikal, da wirst du nicht satt. Also, wir sollten froh sein, dass wir eine ausgiebig reichlich große Kartoffelernte hatten, die dann bis zum, also in Bayern, bis ungefähr August reicht. Also 12 Monate, diese Ernte. Denn da erst kommen die ersten Kartoffeln wieder raus. Also nur so viel zur Regionalität. Das ist nämlich tatsächlich so, ist total spannend. In der Pfalz gibt es schon erste Frühkartoffeln. Das fällt bei denen auch mit der Spargelernte zusammen. Hier in Bayern kannst du Spargel ernten, aber doch keine Kartoffeln. Ja, so viel zum Thema, warum dann bei uns am Markt Frühkartoffeln aus Ägypten verkauft werden. Regional, nein, du sollst deine alte gelagerte speckige Kartoffel zum Spargel essen. Das ist wiederum regional und saisonaler Ansatz. So. Also, alle Liebhaber von frischem Spargel mit neuen Kartoffeln, vergesst es mit den neuen Kartoffeln ab sofort. In Bayern ist da nichts mit neuer Kartoffel. Da isst du schön die alte Lagerkartoffel zusammen. Also, Nicht motzen, tun. Habe ich es getan? Ich habe jetzt einen Sackerl neue Kartoffeln gekauft, tatsächlich. Das habe ich mir jetzt gegönnt zu dem Spargel. Nein, die waren nicht aus Deutschland. Die waren nicht aus Deutschland. Das sehe ich aber bei meinem sonstigen Kartoffelkonsum von, glaube ich, sicher 150 Kilo im Jahr. Finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn 2 Kilo woanders herkommen. Aber ich könnte mich natürlich nicht hinstellen und brunsten, dass meine Ernährung ausschließlich regional, saisonal und bio ist. Was ich ja sowieso nicht tue, wo ich ganz viel dafür werbe, dass es gut ist, einen Mix zu haben. Und dass es einfach Themen geben wird, wo du das Thema nicht erledigen wirst. Oder wie meine liebe Freundin immer sagt, Bio-Mangerie hat halt noch niemand erfunden. Werbung an der Stelle für dieses Produkt. Es ist halt einfach etwas, wenn ich das gerne konsumiere. Deshalb meine ich, wenn ich das klassischerweise durchziehe, dann heißt es einfach Verzicht. Es heißt Verzicht auf Avocado, Tee, Orangen, Bananen, auf Gewürze jeglicher Art, auf einfach ganz, 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 ganz viele Dinge. Wir haben zum Beispiel ja auch die Geschichte, dass auch ein Bioprodukt manchmal in Plastik eingepackt ist, aus zweierlei Gründen, entweder Haltbarkeit oder um es vor den pestizidverseuchten Äpfeln, die daneben liegen, zu schützen. Genau so steht das übrigens irgendwo, habe ich gelesen. Der Folie ist ja dann auch nicht mehr, weil Folie ist ja Erdöl. Erdöl ist importiert, wollen wir dann eigentlich auch nicht. Ist jetzt die Frage, weißt du, wir können auch zurückgehen zum Mittelalter. Das will auch niemand mehr. Also so einen gewissen Import-Export-Austausch und so weiter werden wir auch haben. Oder werden wir akzeptieren müssen, wie auch immer. Den akzeptiert auch die Biolandwirtschaft. Auch die Biolandwirtschaft akzeptiert die Folie für die Haltung. Die akzeptiert die Folie an Produkten, wenn es günstiger ist wie Glas. Sie akzeptiert ja den Transport. Und was jetzt aber diese Industrie gemacht hat, und das finde ich eben so spannend. Sie hat genau das gemacht, was der Verbraucher will. Denn der Verbraucher will jetzt einfach jedes Produkt in Bio-Qualität. Aus meiner Sicht, also wie soll ich sagen, aus Unternehmersicht nicht verwerflich, diese Produkte auf den Markt zu bringen, wahrscheinlich. Im Sinne des Dreiklangs, völliger Schwachsinn. Weil es gibt einfach ein Produkt, das nicht im eigenen Land nach unseren Standards für Bio produziert wird, sagen alle, ja, das ist nicht unser Bio. Aber es ist dann okay, wenn nicht unser Bio in einem Bio-Vanillezucker landet. In einem Bio-Vanille-Rohr-Rohzucker. Also das ist so quasi die geilste, krasseste, beschissenste Kombi, die man überhaupt herstellen kann. Wir haben so viel eigenen Zucker im Land. Produzieren wir doch unseren eigenen Zucker und wir importieren keinen Zucker aus Ländern, deren Arbeitsbedingungen unter aller Sau sind, egal ob Bio oder nicht. Aber nein, machen wir schon den Roh-Bio-Roh, weil der Bio draufsteht. Genau. Und dann machen wir noch Bio-Vanille dazu. Epsi, was aus Madagaskar kommt, mit tausende Kilometer Flug und Kerosin oder Schiffs. Nein, ist okay. Ist vollkommen okay. Vanille ist übrigens auch so ein Ding, das wir dann nicht mehr brauchen, weil es halt leider nicht mehr heimisch. Ich liebe diese Geschichten. Wisst ihr das? Weil mir stellt es halt einfach alle Nackenhaare auf, wenn ich das höre. Weil das so völlig am System und an der Realität und am echten Leben vorbei ist. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin verdammt froh, dass wir Handel haben. Dass es nicht nur regionale Produkte im Markt gibt, sondern dass ich eben Orangen, Bananen, Zitronen, Kaffee und die, ja, vor allem Tee. Also ich meine, Kaffee könnte ich ja darauf verzichten, weil ich den nicht mag. Aber wisst ihr das, was das in Kriegszeiten für eine Katastrophe war, als keine Kaffeebohnen mehr verfügbar waren? Also nur noch für die, die sich's halt leisten konnten oder den Schmuggel betrieben haben, ja? Wisst ihr das noch, was die Oma da erzählt hat? Kaffee war ein Symbol für, es ist vorbei, wir leben wieder, wir können uns wieder regelmäßig einen Kaffee leisten. Also das kann sich heute gar keiner vorstellen, aber das wären genau diese Situationen. Mein Tee, was hätte ich denn für eine Möglichkeit? Ich würde dann nur noch Kräutertee trinken. Ja, krass. Ja, den trinke ich heute nicht, weil ich den toll finde. Du darfst ihn toll finden, den Kräutertee. Ich halt nicht, weil für mich ist halt der Kaffee, der schwarze Tee mein Koffeinersatz, den du vielleicht als Kaffee trinkst. Und nochmal, ich glaube tatsächlich, dass es Familien gibt, die diesen Weg ganz krass und extrem schon bestreiten und ganz weit oben und auf ganz viele Dinge achten. Und trotzdem sage ich, Ich ziehe den Hut vor dir, wenn du es auch vor all diesen krassen importierten Produkten, also wenn du die auch rauslässt. Wenn es keine Bio-Avocado, keine Bio-Zitrone, keine Bio, wenn es das alles bei dir nicht gibt, weil du wirklich sagst, wir ernähren uns mit dem, was um uns rum wächst oder was wir vielleicht selber anbauen. Und wir verzichten einfach konsequent darauf, weil es das nicht gibt. Die wird es ganz sicher geben, diese Familien, die das so machen. Und davor ziehe ich wirklich den Hut. Vor allen anderen sage ich ganz ehrlich, ich finde es toll, dass du es versuchst, aber dieser Wischiwaschi-Ansatz, wo du überall quasi dann akzeptierst, nur weil Bio draufsteht, dass es dann auch noch gut ist, da bin ich raus. Aber nicht, weil ich du mach, was du willst, ja, sondern ich sage immer, dann nimm aber bitte nicht bio, regional und saisonal im Mund. Bitte lass es dann einfach, ja? Und sag's einfach, mir ist wichtig, dass die Produkte nach Bio-Standard produziert sind. Bio-Standard hieße in Deutschland Demeter oder Bioland, gell? Nur damit wir es mal kurz geklärt haben, das ist der Bio-Standard, für der wirklich für hochwertigst produzierte Lebensmittel steht. Alles drunter und diese Bio-Supermarktmarken und so weiter, die erfüllen sicher die Auflagen, die die EU irgendwann mal beschlossen hat. Aber ich bin mir tatsächlich und nicht in letzter Konsequenz sicher, ob es noch diesen hohen Anspruch hat, dieser zwei Erstbewegungen. Und deshalb alles vollkommen okay für mich. Ja, nochmal, alle die, die sagen, ich versuche möglichst viel regional zu kaufen, ist wirklich toll, weil da einfach gerade diese Sachen, Fleisch, Milch, Kartoffeln, Zucker, also so Eier, das sind wirklich Sachen, die man ja auch ganz leicht, deshalb ist es, finde ich, schon ganz toll, wenn man die Sachen, die leicht gehen, einfach macht. Ist es jetzt trotzdem verwerflich, Berchtes Gartner Milch, okay, an der Stelle Werbung, zu kaufen, wo ich weiß, dass die nur Milch von, ich sage jetzt mal, südbayerischen Raum einsammeln, zu kaufen? Oder ist es jetzt nur okay, wenn ich zu meinem Milchbauern 10 Minuten mit dem Auto fahre, also dreimal in der Woche, weil ich will ja eigentlich nicht, dass die Milch abgekocht und pasteurisiert ist, Haarmilch da drin ist, weil dann ist eigentlich schon wieder alles kaputt. Versteht ihr das? Also manches ist doch am Ende des Tages ein nimmer machbar. Ich habe eine Freundin, die das mal so schön gesagt hat, sagt Steffi, ich arbeite fast 40 Stunden in der Woche. Ich will nicht nur 4 oder 5 Stunden für die Besorgung der Lebensmittel aufwenden. Und ich kaufe halt dann einfach die Biomilch im Supermarkt und akzeptiere, dass es halt vielleicht nur die drittbeste Version der möglichen Milch ist, die ich in meinem Leben kaufen könnte. Ich finde das klasse. Das ist doch tatsächlich am Ende des Tages die richtige Haltung. Weil jeder muss seinen Weg finden, aber ich sage es euch ganz ehrlich, ich als Steffi, ich bin wahnsinnig froh, dass wir diese drei Dinge nicht ständig und für jeden Scheiß einhalten müssen und alle in letzter Konsequenz umsetzen. Denn würden wir es in letzter Konsequenz umsetzen, dann hieße es Verzicht, Verzicht, Verzicht. Es hieße in manchen Zeiten vielleicht auch Hunger, es hieße Armut. Es hieße, glaube ich, nicht unbedingt, dass die Menschen verhungern. Weil dann einfach, jetzt sagen wir mal, wir haben eine Überproduktion an Kartoffeln in irgendeinem Mix. Wir würden zu einer unheimlich einseitigen Ernährung zurückgehen. Wir würden aufgrund dieser einseitigen Ernährung natürlich wieder Folgen für unser Gesundheitssystem. Wir hätten aber auch Vorteile, weil wir natürlich dieses permanente Überfressen von Zucker, hochverarbeiteten Lebensmitteln und so weiter einfach nicht mehr hätten. Also es ist total spannend, es auch in letzter Konsequenz. Es hätte sowohl Vor- und Nachteile für uns, also gesellschaftlich gesehen. Trotzdem kann ich ja immer nur meinen eigenen Mikrokosmos beeinflussen, ja? Und der heißt halt einfach, was ist mir wichtiger? Ist mir wichtig, dass ich viel Obst und Gemüse das ganze Jahr esse, dann muss ich diesen regionalen und saisonalen Aspekt an mancher Stelle einfach rausbringen. Und der Bio-Aspekt, wie gesagt, für mich ist der Bio-Aspekt bei Südfrüchten einfach raus. Für mich persönlich, ja. Deshalb kann er für dich trotzdem gelten. Aber es ist an der Stelle halt auch ein bisschen Augenwischerei, denn wenn ich wirklich vorhabe zu sagen, mir ist ein hochwertig biologisch produziertes Lebensmittel wichtig, dann muss ich saisonal und regional, also dann muss das ein Aspekt spielen. Und wir picken uns immer die Rosinen raus. Wir nehmen immer das, was halt gerade schön ist und was unser Gewissen so ein bisschen beruhigt. Und das ist das, wo ich immer mir denke, Es verkauft sich leicht medial, wenn ich immer in ein Horn blase. Ja? Ich habe auch ein Kochbuch geschrieben über Saisonküche. Und zwar über eine Saisonküche mit heimischem Gemüse. Und ich habe auch in dieses Buch in einem Teil der Einleitung oder im Zwischenteil geschrieben, dass man es bis zu einem gewissen Grad saugut hinkriegt, aber dann gibt es diese 5 Monate im Jahr, wo ich verdammt froh bin, dass ich Gemüse habe, das entweder, ich sage jetzt mal, in zu heutigen Bedingungen in klimatisierten Gewächshäusern weiter wachsen darf, ja. Und dann kann ich auch sagen, ich verzichte mal 4 oder 5 Wochen auf Gurken oder auf Paprika, ja, das kriegt man schon irgendwo hin, ja, aber wenn ich das nicht akzeptiere, dass ich dieses Gewächshaus habe, mit einem gewissen Energieeinsatz, der durchaus positiv im Kreislauf ja sein kann, wenn ich Abwärme von irgendwas nutze oder sonst was, ja, dann muss ich einfach konsequent 6 Monate auf gewisse Dinge verzichten. 7. Und darf nur einen Apfel essen, der spätestens ab Mitte Dezember auch nicht mehr knackig und frisch ist, sondern den lagern wir dann auch nicht mehr in Kühlhäusern, weil das Kühlhaus wäre dann ja bäh, zu energieintensiv, ja. Und dann würde einfach dieser schrumpelige Apfel immer schrumpeliger werden und immer noch schrumpeliger und noch schrumpeliger, bis ich halt einfach mir denke, also in den Apfel reinbeißen habe ich jetzt keinen Bock. Das heißt, es gäbe dann die 100. Variante von gekochten, verkochten, verbackenen Apfel. Oder aber ich habe halt Glück und habe noch Obst eingemacht, das dann halt auch schon langsam an Farbe, Geschmack und Konsistenz verliert, aber immerhin, es schmeckt mal anders wie Apfel. Wir brauchen dann aber auch nicht über unseren grundsätzlichen Zuckerkonsum diskutieren, weil ohne diesen Zucker, meine Lieben, würde das ganze Zeug sowieso nicht halten. Und so ist es halt einfach. Also, seid einfach dankbar, dass wir heute 2026 haben. Nicht alles, was wir tun, was wir machen, was sich entwickelt hat, ist sicher gesamtwirtschaftlich, gesamtökonomisch, gesamtlandwirtschaftlich immer von Vorteil. Aber, und das möchte ich immer wieder dazu sagen, viele Dinge haben sich entwickelt, um eine Versorgungssicherheit, um Hungersnöte, um Ernteausfälle, um viele Dinge zu verhindern. Und wenn wir viele Flächen umbauen würden oder wenn wir auf 100% Bio gehen würden in diesem Land, dann hieße das am Ende des Tages tatsächlich auch, dass wir auf Wohnraum zukünftig verzichten könnten, weil mit den aktuellen Flächen kämen wir nicht zurande. Also wir müssten einen Großteil unserer heutigen Sachen in Feld umwandeln. Ja, es wäre dann einfach so. Damit wir das erreichen könnten, damit wir auch eine gewisse heißt es Autarkie, erreichen in Obst und Gemüse. Und das hieß dann nicht unbedingt neuer Wohnraum und Zuzug und so weiter, sondern das hieß dann halt auch weg vom Einfamilienhaus zum vierstapligen Familienhaus mitten am Dorf, weil ich habe einfach keine Fläche mehr, wo ich das Haus draufstellen kann, weil ich kann mir überlegen, ob ich warm schlafen will oder verhungern. Immer krass gesprochen, ja, aber das sind alles Themen, die am Ende des Tages in solchen Überlegungen mit einfließen. Und ich möchte auch sagen, ich durfte über mein Tun hier so viele Landwirtinnen kennenlernen. Regionale, weiter weg, Bio nicht. Und eins kann ich eigentlich sagen, egal wie, die brennen so für die, was das tun. Und die haben so einen hohen Anspruch. Die haben so hohe Auflagen zu dem, was sie tun, dass doch niemand absichtlich etwas kaputt macht, von dem er hinterher leben will. Das ist nämlich etwas, was mich in dieser Diskussion unheimlich ärgert. Wir tun immer so, wenn diejenigen, die das nicht biologisch tun, unverantwortlich hohen Mengen einfach ohne nachzudenken irgendwas auf den Boden kippen und natürlich den nur, also ganz ehrlich, der Boden des Landwirts ist sein Kapital. Und das muss er aufrechterhalten, weil sonst kann er irgendwann nicht mehr drauf produzieren. Und ich glaube, es hat sich noch niemand damit beschäftigt, was Dünger oder Spritzmittel und so weiter kosten. Das ist auch nicht irgendwas, was mit 2,50 € erledigt ist, sondern wir reden über Tausende von Euro, wenn da so Hektar gespritzt werden. Tausende. Und es ist kein Plädoyer für diese Art zu tun, sondern ich möchte einfach nur dafür werben, dass auch alle die dies in einer Range tun, die der Verbraucher nachfragt. Denn wenn wir ausschließlich 2,50 € für 1 Liter Milch zahlen wollen würden, dann würden auch alle solche Milch produzieren. Wir haben aber durchaus eine gewisse Nachfrage für Milch für unter 1 € oder um 1 €. Da können wir jetzt auch schreien, ob das ein fairer Preis für am Ende des Tages ist. Aber zu jedem dem, was es gibt, wird es am Ende der Kette jemanden geben, der das herstellt, und zwar zu dem Preis. Und um auf einen günstigeren Gesamtpreis zu kommen, fahren wir die Mengen hoch, damit sich automatisierte Anlagen und so weiter rentieren. Das ist ein einfaches volkswirtschaftliches Spiel, meine Lieben. Und frag dich immer, wenn du nur 1 Liter Milch in der Woche brauchst, wird es dir wurscht sein, ob 1 € oder 3,50 €. Es gibt aber Familien, die brauchen 15 Liter in der Woche. Und diese Mutter überlegt sich, wo sie ihre Milch kauft. Vielleicht nicht immer und jederzeit und schaut es vielleicht immer ganz gut im Angebot und schaut immer das Beste zu kriegen. Aber wir reden dann halt über ein paar Euros mehr im Jahr, ja? Und da sage ich immer, es wird jeder für sich selber einen guten Mix finden. Und diesen Mix, für den möchte ich stehen. Für dieses, ich mache es so gut, wie es irgendwie geht, aber es gibt einfach Punkte, Zeiten, Preislagen, was auch immer, wo ich dann vielleicht ein bisschen von meinem, was ich sonst gut fände, halt ein bisschen zurücktrete und andere Dinge mache. Und dann seid ihr ein bisschen milde gegeneinander und haut's da auch nicht immer so drauf auf die Menschen, denn du weißt nicht, wie dessen Situation ist. Und es hat dir auch einen Scheißdreck anzugehen, ob derjenige das gut oder schlecht findet, macht oder tut, sondern lass den leben, weil der lässt dich leben. Also das hoffe ich zumindest. Und da kann man auch niemanden bekehren, weil am Ende des Tages muss jeder vor seiner eigenen Haustür kehren. Und jeder macht es so gut, wie es irgendwie geht. Wirklich. Und das mag nicht nur auf Lebensmittel sein. Vielleicht kauft sich jemand ein E-Auto. Ist die Frage, ob ein E-Auto mit einer Batterie, die wir in diesem Land nicht produzieren können. Du weißt, was ich meine. Vielleicht kauft jemand viel Second-Hand-Klamotten, weil er sagt, die Baumwolle ist schon gegossen. Das finde ich cool. Die kann man nur 5 Jahre anziehen, die Jacken oder so. Vielleicht fährt jemand, keine Ahnung, nur noch einmal im Jahr mit dem Kreuzschiff, weil er sagt, naja, schon fraglich, was die da so alles in die Meere abgeben an Diesel, Kraftstoff, Energie, Massen, ja. Weißt du, trotzdem gönne ich dir jeden Urlaub, den du machst, egal wo du hinfährst, egal wo du hinfliegst, solange du es dir leisten kannst, solange es unsere Welt hergibt, mach es. Aber es ist nicht die Aufgabe zu beurteilen, was wir können oder tun. Deshalb tut mir einen Gefallen. Macht immer eins davon, aber versucht die drei nicht als eure wehende Fahne davon rauszuhängen. Es ist einfach Schwachsinn. Es funktioniert nicht mehr in dieser Zeit, ja? Und wenn es jemand schafft, dann darf er mir gerne schreiben, wie weit er gekommen ist, wo er an seine Grenzen kommt, wo er vielleicht auch wieder ganz bewusst zurückgegangen ist. Schreib's mir. Ich würde es gern hören, weil ich würde sagen, auch wenn wir den Eindruck haben, dass sich alle nur noch bio, vegan und sonst was ernähren, dass nämlich 80% so sind wie ich, die sagen, so viel wie geht, immer gern, so, wenn es irgendwie machbar ist, ich konserviere gern mein eigenes Obst, Gemüse, was auch immer, aber ich bin verdammt froh, dass ich mir auch mal frisches Obst und Gemüse im Winter leisten kann, wenn ich Lust drauf habe. Das heißt nicht, dass man es im hohen Maß konsumieren muss, aber dass man sich seinen Orangensaft am Sonntag einfach von Herzen gönnt, weil man das toll findet. Weißt du, das ist nämlich auch ein Teil der Lebensqualität. Und ich glaube, dieses nicht ständig im Verzicht leben zu müssen, und sich immer verbieten müssen, ist ganz viel, hat ganz viel mit unserer Energie zu tun, die wir auch sonst in die Welt hinaustragen. Und nachdem diese Welt und wir und unsere Gesellschaft, glaube ich, grundsätzlich einfach viel mehr positive Dinge braucht, Menschen, die mit einer positiven Grundstimmung durchgehen, die nicht immer alles ganz drastisch und so weiter finden. Deshalb von Herzen heute meine Tasse Tee, der Orangensaft oder was es auch immer ist. Ich finde es gut so. Ich bin froh darüber. Und ich wünsche dir jetzt einfach eine fantastische Woche mit genussvollen Momenten, weil du weißt ja, wer kocht, lebt länger, ist glücklicher, was auch immer. Habe ich erst gestern wieder so einen schönen Spruch von jemandem bekommen, dass zu einem erfüllten und glücklichen Leben auch gehört, dass man sich regelmäßig was Hübsches kocht. Und es ist schön, dass wir mit Vielfalt und Auswahl kochen können. Und deshalb wünsche ich dir jetzt halt einfach bis dahin, bis nächste Woche. Ciao, ciao.